Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Poff.
Hallo Martin, wie geht es dir?
Mir geht's gut, und dir?
Mir geht es sehr gut, danke.
Also, wir haben eine sehr interessante Sache. Ich glaube nicht, dass wir das zuvor schon mal als Gesamtpaket gemacht haben.
Nein, wir haben es zahlreiche Male erwähnt, aber wir haben kein detailliertes Studium darüber gemacht.
Über die Einzelthemen hatten wir Folgen und Bibelstudien, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, alle fünf zusammen zu haben. Denn dann ist die Grundlage viel fester. Aber lass uns doch mit einem Gebet anfangen, damit wir loslegen können. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Wir bitten, hilf uns durch dieses Gespräch hindurch und erhelle auch unseren Verstand. Bitte beschütze uns mit deinen heiligen Engeln und führe uns mit deinem heiligen Geist. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, ich glaube, dass Henry mit unserem Bild in der Kulisse gute Arbeit geleistet hat.
Wunderschön.
Die fünf Säulen des Adventismus, die auf dem Wort Gottes stehen. Dazu hat man links noch das Volk Gottes, das zur heiligen Stadt unterwegs ist. Und was hat es mit diesen fünf Säulen eigentlich auf sich? Nun, diese fünf Säulen unterscheiden die Adventbewegung von allen anderen Denominationen. Andere Denominationen haben vielleicht hier und da Bruchstücke davon. Aber keine von ihnen hat alle fünf an Ort und Stelle in einer Organisation. Als die Adventbewegung begann und die Menschen aus allen Denominationen anfingen, sich der Bewegung anzuschließen, brach irgendwann ein Konflikt zwischen den Glaubensbekenntnissen und der Schrift aus. Und schlussendlich mussten die Glaubensbekenntnisse beiseite gelegt werden und die Schrift musste zur Norm werden. Das war, als Menschen aus allen Lebensbereichen und Denominationen anfingen, sich der Adventbewegung anzuschließen. Und seitdem haben sich Menschen aus jedem religiösen System der Welt angeschlossen.
Ja.
Buddhisten und New Ager.
Atheisten.
Und Muslime und wen auch immer.
Ich sagte Atheisten, weil Atheismus tatsächlich auch eine Religion ist.
Ja, Atheisten kamen dazu, Agnostiker und Stammesreligion und Naturreligion. Und wer weiß, wie viele Menschen sich der Adventbewegung anschloss.
Aber sie mussten ihre Sachen zurücklassen und diese fünf annehmen.
Ja, also, das waren die fünf Säulen. Sie kamen nicht alle auf einmal. Sie entwickelten sich in ihrem Denken, als sie gezwungen waren, die Schrift zu studieren. Und wenn diese fünf Säulen biblisch sind, dann hat jegliche Bewegung, die sie sich nicht zu eigen macht, kein vollständiges Gesamtbild.
Nein.
Sie hat dann keine Grundlage, um darauf ihren Glauben aufzubauen.
Ja.
Wir müssen also über diese fünf Säulen sprechen und uns selbst die Frage stellen, wie wichtig sind sie? Und sind sie es wert, sich von jeglicher Sache zu trennen, die sie nicht enthält? Wie ist das? Das ist ganz schön hart.
Schon ziemlich hart. Aber es ist auch keine Raketenwissenschaft.
Nein.
Gott hat es für jeden Einzelnen leicht gemacht, dass er dazu eine Wahl treffen kann.
Wir werden nicht zu allen fünf Säulen ein vertieftes Studium vornehmen, denn das wären dann natürlich stundenlange Vorträge und Aberhunderte von Texten. Wir werden es leicht machen und nur die Basics durchgehen und sie uns ansehen. Die fünf Säulen sind das Heiligtum, die Wiederkunft Christi, vor dem Millennium, natürlich die Sabbat-Thematik, der Zustand der Toten und der Geist der Weissagung. Und je weiter man kommt, umso kontroverser werden sie. Der fünfte und der vierte Punkt und auch der dritte Punkt sind ganz schön umstritten. Die Säule der Wiederkunft hat Konfliktpotenzial.
Ja, besonders heute.
Und das Heiligtum ist sehr theologisch.
Ja. Es gibt nicht viele Denominationen, die das Heiligtum haben.
Nein, vielleicht haben sie Bruchstücke davon, aber nicht das Gesamtbild, was ein Problem ist.
Und wenn man sich das merken möchte, ich habe einen Weg gefunden, um mich daran zu erinnern. Im Englischen hat man fünfmal S.
Das stimmt, alle beginnen sie mit S. Sanctuary, Second Coming of Christ, Sabbath, State of the Dead and Spirit of Prophecy. 5S.
Ja.
Also Martin, lass uns gleich ohne Umschweife zu den 5S kommen und schauen, warum die Adventbewegung sich von allen anderen Bewegungen unterscheidet. Und wenn ich so arrogant sein und sagen darf, dass es die einzige Bewegung ist, die die komplette biblische Grundlage hat.
Dem stimme ich zu. Ich denke, dass wir im Verlauf sehen können, dass das die gleiche Lehre ist, die Jesus hatte.
Ja, das hoffe ich doch. Also das Heiligtum, die Botschaft. Martin, wie viel des Alten Testaments ist Heiligtumssprache?
Im Grunde das Ganze.
Im Grunde das Ganze, richtig? Es fängt mit Adam und Eva, dem Altar und mit dem ersten kleinen Opfer an, das geschlachtet wird, um sie in ein typologisches Kleid der Gerechtigkeit zu kleiden, um ihre Nacktheit zu bedecken.
Können wir es einfach nochmal deutlich machen? Wer musste das Lamm oder die Lämmer schlachten?
Adam musste es schlachten.
Also nicht Gott. Denn ich glaube, dass viele Menschen das denken, wenn sie lesen, dass Gott ihnen Kleider aus Fellen machte. Doch Adam musste es selbst schlachten.
Geht man die Typologie der Bibel durch, kann man sehen, dass alle, die am Lamm brachten, um ihre Sünden, um dem Lamm zu bekennen, es selbst schlachten mussten. Also Martin, die Heiligtumssprache ist ein fester Bestandteil der Bibel. Wenn jetzt das ganze Alte Testament eine Typologie des Erlösungsplans war und genauestens nachgeahmt werden musste, ein bestimmtes Muster musste nachgeahmt werden. Und Mose wurde ein Muster gegeben, das er akribisch befolgen musste. Und dieses Muster gibt den Ton für den ganzen Erlösungsplan an. Die Rolle des Lammes, die Rolle des Priesters, alles ist darin enthalten. Die Rolle des Hohepriesters, das Versehen seines Amtes im Heiligtum, die zwei Räume im Heiligtum, das Heilige und das Allerheiligste.
The officiation in the sanctuary, the two chambers of the sanctuary, the holy and the most holy.
Die verschiedenen Handlungen, die vorgenommen wurden. Eine war jährlich, das andere täglich. All diese Sachen. Wir gehen zum ersten Johannesbrief und lesen darin, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei einem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Es gibt also einen Fürsprecher, richtig? Und er ist das Sühneopfer. Ein wunderschönes Wort. Für unsere Sünden. Im Grunde der Gnadenthron. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also Christus starb für die Sünden der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Kannst du sehen, dass es eine Verknüpfung zwischen den Geboten und dem Dienst Christi gibt?
Ja, also das Heiligtum und die Gebote, alles ist eng beisammen.
Unbedingt. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also, wenn man das Wort nicht hält, das Wort ablehnt oder irgendeinen Teil des Wortes, wenn man die Gebote nicht hält, dann kennt man ihn nicht wirklich.
Nein.
Und man weiß auch nicht, warum er starb.
Ja, dann macht das auch keinen Sinn.
Und man weiß nicht, warum wir einen Mittler brauchen. Sogar einen Fürsprecher, weil man ein Gesetzesbrecher ist. Sogar in einem weltlichen System sollte man als Gesetzesbrecher ins Gefängnis kommen. Natürlich tut das nicht jeder in der heutigen Zeit, aber eigentlich sollte man dafür ins Gefängnis wandern. Und wenn man eine Strafmilderung möchte, dann sollte man sich einen Anwalt, einen Fürsprecher suchen, stimmt's?
Ja.
Worum geht es hier? Warum brauchen wir einen Fürsprecher? Wir brauchen einen Fürsprecher, weil wir Gesetzesbrecher sind. Und wenn wir Gesetzesbrecher sind, dann unterliegen wir der Strafe des Gesetzes. In diesem Falle ist die Strafe ziemlich hart. Nämlich Tod.
Tod, ewiger Tod.
Ewiger Tod. Aber wir haben jemanden, der das Sühneopfer für unsere Sünden ist. Und der zu uns unserem Fürsprecher wurde. Aber wir müssen die Gebote halten. Also Christus starb wegen der Gesetzesübertretung und die Übertretung des Gesetzes ist gemäß der Schrift Sünde. Nun, Martin, es gibt Menschen, die sagen, dass Jesus alles tat und dass alles am Kreuz vollbracht war. Warum beendet er es dann nicht am Kreuz?
Das kann ich nicht beantworten. Wir müssen Sie fragen.
Und was macht er seit 2000 Jahren?
Ja, nichts.
Nichts? Weil ja alles vollbracht war, stimmt's? Und es gibt Menschen, die so weit gehen, dass sie Universalismus einführen und sagen, wenn Jesus alles bezahlte, dann ist jeder gerettet. Macht also so ruhig so weiter wie bisher. Aber das ist nicht logisch, denn wenn man nicht die Gebote hält, ist man ein Lügner.
Ja.
Und die Wahrheit ist nicht in demjenigen.
Jetzt, wo du es erwähnst, kann ich vielleicht etwas fragen. Ich denke, dass die Menschen verwirrt werden, weil Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Aber was war vollbracht?
Ja. Er bezahlte den Preis für die Sünde und erwarb das wieder, was verloren war. Er wurde zum rechtmäßigen Erben, Thronfolger.
Der zweite Adam.
Ja, er besiegte Satan am Kreuz, aber er wurde ihn nicht los.
Ja.
Satan ist immer noch hier und wenn du nicht glaubst, dass er hier ist, dann schalte deinen Fernseher an.
Schau dir die Nachrichten an.
Ja, dann wirst du erkennen, dass er immer noch da ist und dass ihm seine Macht nicht beschnitten wurde.
Nein.
Also, der Erlösungsplan besteht daraus, dass man ein Sühneopfer braucht, weil man ein Gesetzesbrecher ist. Christus tritt ein und wird zum Sühneopfer. Er wird das Lamm, das für dich stirbt. Und das Gewand, das du erhältst, ist sein Kleid der Gerechtigkeit. Aber dann ist er dein Fürsprecher, weil der Preis für die Sünde bezahlt wurde. Jetzt hast du einen Fürsprecher, aber du musst wieder in Einklang kommen mit den Geboten. Ansonsten bist du ein Lügner.
Ja.
Nun gut, was machte er, als er auf diese Erde kam? Als er das erste Mal kam, fand sein Dienst im Vorhof statt.
Ja.
Er war das Lamm. Dort befand sich der Brandopferaltar. Und all die Schlachtrituale fanden nicht im Heiligen oder Allerheiligsten statt, sondern draußen. Dort tat er seinen Dienst, als er zum Hohepriester wurde. Wohin ging er dann?
Ins Heilige.
Richtig. Aber er konnte nicht ins irdische Heilige gehen, denn das war nur für den levitischen Priester und er war aus dem Stamm Juda. Er hätte das nicht tun können. Also musste seine Amtshandlung in dem Tempel beginnen, der nicht von Händen gemacht wurde. Und das ist das Heiligtum, richtig?
Ja, das Heiligtum, welches Mose sah.
Richtig. Wo fand im Typus die allgemeine tägliche Handlung statt? War das nicht im Heiligen?
Ja.
Also muss Christus ins Heilige gegangen sein. Und dann muss es an irgendeinem Punkt eine Verlagerung ins Allerheiligste gegeben haben. Yom Kippur, der große Versöhnungstag.
Der große Versöhnungstag, den es einmal im Jahr gab.
Wenn man der Vorlage folgen muss. Wenn man mit der Vorlage bricht, dann wird man nicht verstehen, was Christus gegenwärtig tut oder warum er jetzt im Himmel ist und wofür er Dienst tut. Also, lass uns ohne Umschweife hineingehen und schauen, was der Hebräerbrief zu sagen hat. Nun, der Hebräerbrief, wir machten eine ganze Serie zum Hebräerbrief, richtig? Nun, es gibt Menschen, Martin, die sagen, dass der Hebräerbrief nicht von Paulus geschrieben wurde.
Ich weiß nicht, warum sie das sagen wollen.
Die höheren Kritiker.
Oh.
Die mit der höheren Kritik, die sagen das. Sie sind intelligenter als Gott.
Ja, aber es ist eine Aufklärung. Weißt du, der ganze aufgeklärte Adventismus.
Und es gibt Menschen, die sagen, dass er viel später geschrieben wurde. Jahrhunderte nach Christus. Nun, es ist unfassbar, dass Gott sie nicht früh in der Kirchengeschichte über den Dienst Christi, den priestlichen Dienst Christi informiert haben sollte. Und wenn er über das Heiligtum spricht, der ganze Hebräerbrief geht ja über den Dienst des hohen Priesters im Heiligtum, dann stellt sich doch die Frage, warum Paulus oder Autor, der ja laut diesen Kritikern nicht Paulus gewesen sein sollte, warum erwähnt er nicht die Zerstörung von Jerusalem und die Zerstörung des Tempels? Er schrieb so, als ob dieser noch genutzt würde.
Ja, stimmt. Und alles noch intakt wäre.
Richtig. Also Martin, Gott spielt nicht Verstecken.
Nein.
Er gab der frühen Kirche alle Informationen, die notwendig waren. Und das war noch vor der Zerstörung von Jerusalem, sodass sie verstehen konnten, worum es beim Dienst ging.
Richtig.
Also, es gibt Menschen, Martin, die sagen, dass es im Himmel kein Heiligtum gäbe. Wovon war dann das Irdische eine Vorlage?
Das weiß ich nicht.
Du weißt es nicht?
Nein.
Okay, kannst du sehen, dass es da eine große Verwirrung gibt?
Natürlich, das ist genauso, wie wenn man sagt, dass es kein Gericht gäbe.
Okay.
Aber die ganze Heiligtumsbotschaft knüpft an das Gericht an.
Okay, aber der Universalismus sagt, dass jeder gerettet wird, es gibt keine Schafe und Böcke.
Nein.
Und es gibt keine erste und zweite Auferstehung, weil ja die eine für die Gerechtigkeit und die andere für die Ungerechtigkeit ist. Die eine ist zur Belobigung, die andere zur Verdammung.
Schau, sogar wenn man sich des Alten Testaments entledigt, das wie schon erwähnt im Grunde voll davon ist, gerät man in Offenbarung und Hebräer wieder hinein. Und was jetzt?
Da steckt man im großen Problem, richtig? Werfen wir noch einen Blick darauf. Hebräer 3. Daher, ihr heilige Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesu. Wer ist also der Hohepriester?
Jesus.
Jesus. Welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war, in seinem ganzen Haus. Hier sprechen wir also vom Typus und Antitypus. Mose ist der Typus, Christus der Antitypus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst.
Aha.
Welches Haus erbaute Mose?
Das irdische Heiligtum.
Ja, das war eines mit Vorhängen und solchen Dingen. Er hatte keinen Tempel, den erbaute Salomo. Aber wie dem auch sei, es wurde das Heiligtum genannt. Es gab ein höheres, wovon dieser nur eine Kopie war.
Ja. Und wer erbaute dieses höhere Haus? Das muss...
Ja, wir werden es sehen. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er tut also in der Vollmacht der Göttlichkeit. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Denn beim Irdischen waren Priestertum und Königtum getrennt. Doch hier wurden sie kombiniert. Und Melchisedek ist ein Typus für die Kombination in einem königlichen Priester.
Der Priesterkönig.
Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist also ein König und Priester.
Kann ich kurz etwas fragen? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wenn dieses gezeugt jetzt erschaffen meint, oder gezeugt, wie manche es auslegen wollen, dann bedeutet es, dass er erst hier gezeugt wurde.
Nun, das ist ein kleines Problem, Martin, denn wie du weißt, ist dieses Wort gezeugt einzigartig. Monogenes, was in Wirklichkeit eine Leugnung der ewigen Präexistenz Christi ist.
Das versuchte ich zu sagen. Also wenn ich das richtig lese, wird hier ausgesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich für einen bestimmten Zweck abgesondert.
Richtig, das stimmt. Lass uns die Geschichte weiterlesen, Martin. Wenn wir zu Hebräer Kapitel 8 springen, heißt es darin, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Martin, kannst du sehen, wie diese Säule des Adventismus aus dem Wort emporstrebt?
Ja.
Hier steht sie.
Ja, hier steht es. Also die Grundlage ist sicher, vom Herrn errichtet und nicht von einem Menschen.
Richtig.
Die wahrhaftige Stiftshütte, das ist kein Märchen.
Nein, nun Martin, Menschen wollen die Heiligtumsbotschaft leugnen und leugnen damit die Schrift selbst. Sie ist eine Säule und sie steht. Wenn das irdisch ein Muster für das Himmlische war, dann können wir sicher sein, was Christus in den Himmlischen tut.
Es heißt hier, er ist dort, er verrichtet dort seinen Dienst, ein Diener des Heiligtums.
Richtig. Kapitel 9, Vers 11 besagt, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht. Kann man noch deutlicher werden? Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Also, nicht diesem irdischen Ding hier unten. So herrlich er auch gewesen sein mag, er war einfach eine Vorlage, ein Muster. Also, Martin, das ist eine Säule. Man kann diese Säule nicht verrücken. Nicht um einen Buchstaben oder ein Strichlein.
Nein.
Also, denken wir diese Sache doch einmal durch. Christus kam also und vollführte einen Dienst im Vorhof. Er bezahlte den Preis für die Sünde. Er überwand die Sünde im Fleisch. Er kam also im Fleisch eines Menschen. Er überwand die Sünde, er überwand die Versuchung Satans und er bezahlte den Preis für die Sünde, für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen, der jemals lebte. Das bedeutet nicht, dass jeder gerettet ist, weil wir die Wahl haben.
Genau.
Und dann wurde er nach der Auferstehung ein Hohepriester, der in der himmlischen Stiftshütte dient. Und nachdem der Priester zuerst in Heilige ging, musste er den Dienst im Heiligen begonnen haben. Mit einer Ausnahme, nämlich der Einweihung, die den ganzen Tempel einweihte.
Das machte er gleich, nachdem er Maria gesehen hatte.
Richtig. Dann fuhr er in den Himmel auf. Die Einweihung fand statt, er kam zurück und dann begann sein Dienst. Und darüber spricht er. Wir haben diesen Fürsprecher. Wenn wir jetzt ins Buch Offenbarung Kapitel 1 springen, sehen wir Folgendes. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Das ist also das Heilige, denn darin befand sich der Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Da sei Jesu, wo seinen Dienst verrichten?
Im Heiligen.
Ach. Ist es eine Säule? Ist diese Säule stark?
Sie ist unverrückbar.
Er ging also ins Heilige. Nein, er ging ins Allerheiligste. Die Bibel sagt, er ging ins Heilige. Und dort sieht der Prophet ihn seinen Dienst im Heiligen verrichten. Und wenn man das Buch Offenbarung durchgeht, bewegt man sich in der Zeit voran und schließlich kommt man zum großen Versöhnungstag, die Gerichtsszenen, und man bewegt sich dann wohin?
Ins Allerheiligste.
Ach, Martin.
Schau, vielleicht kann ich es so fragen. Kann es im Heiligen eine Gerichtsszene geben?
Es muss im Allerheiligsten sein, denn dort befindet sich das Gesetz.
Dort befindet sich das Gesetz.
Gut, springen wir also zu dieser Szene. Offenbarung Kapitel 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich in den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucher weggegeben. Das ist also am Räucheraltar, der sich ebenfalls im Heiligen befindet, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Also, der Thron ist im Allerheiligsten.
Ja.
Und
der Räucheraltar ist im Grunde die Brücke.
Der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Geboten des Heiligen aus der Hand des Engels. Und dann bewegen wir uns weiter. Gehen wir doch zum Jahr 1844. Da endet die Prophezeiung über die 2300 Tage, stimmt's?
That's the close of the 2300-day prophecy, right?
Daniel 8, Vers 14. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abende und Morgende, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt.
Okay.
Denn die Heiligtumsbotschaft war verloren gegangen, kippte diese Säule gewissermaßen um und wurde im Staub begraben. Sie wussten nicht, worauf sie sich bezog. Das Heiligtum wird gereinigt werden. Immerhin war das irdische Heiligtum verschwunden. Sie hatten den Hebräerbrief nicht wirklich so umfassend studiert, um zu wissen, dass das irdische einfach ein Abbild des Himmlischen war. Also von welchem Heiligtum sprechen wir hier? Wir sprechen hier über das Himmlische. Warum sollte das Himmlische eine Reinigung brauchen? Weil dort ein Sündenregister lagert.
Genau.
Mit jeder Sünde, die bekannt wurde. Wohin geht denn deiner Meinung nach dein Sündenregister? Ins Nirgendwo?
Nein.
Es ist im irdischen Tempel.
Definitiv nicht. Dort ist es nicht.
Es ist nicht dort.
In diesem Moment ist es im Himmel. Und es ist ein Antitypus des Typus. Und wohin ging die Sünde im Typus?
Richtig.
Ins Heilige. Und einmal im Jahr musste...
Die Aufzeichnung der Sünde.
Und einmal im Jahr reinigt der Versöhnungstag das.
Nach der großen Enttäuschung von 1844 wurden diejenigen, die nach der Wahrheit suchten, vom Geist der Wahrheit dazu geführt, die große Heiligtumslehre zu studieren. Also, das haben wir besprochen. Wir müssen nicht wieder das ganze Studium durchgehen. Bis dahin hatten sie geglaubt, dass die Erde das im Text erwähnte Heiligtum wäre. Aber jetzt wurde ihre Aufmerksamkeit zum himmlischen Heiligtum geleitet. Jetzt springen wir zur Offenbarung 11. Denn da sind wir beim letzten Konflikt, in dem der Geist, der aus dem Abgrund kommt, der Frau, der Kirche gegenübertrifft, die die Gebote hält, richtig? Dort steht, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Wo befindet er sich jetzt?
Im Allerheiligsten.
Oh, aber in Offenbarung Kapitel 1 war er zwischen den Leuchtern. Haben wir uns also vom Heiligen ins Allerheiligste bewegt?
Definitiv. Ich möchte nur kurz auf Hebräer zurückkommen, wo er das Sühnopfer ist. Wo ist er das Sühnopfer?
Richtig.
Im Gnadenstuhl.
Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Nun, Martin, das ist die letzte Plage. Also, diese Gerichtsszenen findet ab Offenbarung 11 statt und sie wird nach der siebten Plage des Christen Wiederkunft vollendet sein. Ist das logisch? Ist das biblisch? Ist diese Säule stark? Ist sie ein Hirngespinstsäule?
Nein.
Aha.
Diese Säule wurde von Gott aufgestellt.
Aha.
Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Es gibt einen Tempel im Himmel, ob es die anderen Bewegungen und Denominationen wollen oder nicht. Dann wollen sie einfach den Hebräerbrief rausschmeißen, wenn sie das nicht wollen.
Und Offenbarung dann aus dem gleichen Grund mit dazu.
Hebräer 9, 12 sagt uns, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Also, das ist nicht die King James. Er konnte im Himmlischen keinen Dienst verrichten, bis Blut vorhanden war. Und die Bibel ist da ganz deutlich, er betrat es nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern oder Schafen, Vögeln oder was auch immer, sondern er ging mit seinem eigenen Blut hinein. Wenn die Typologie korrekt ist, dann musste er seinen Dienst im Heiligen begonnen haben. Okay, das Wort für das Heilige ist hier Hagion. Und das stammt aus der Konkordanz. Es bedeutet tatsächlich Heiligtum. Es ist ein heiliger Ort. Aber es ist nicht das Heilige, nicht das Allerheiligste des Heiligtums. Gibt man aber zur NIV, New International Version, dann heißt es, nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal ins Allerheiligste hineingegangen. Was ist es nun? Und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Nun, Martin, was ist mit dem Heiligen? Gab es im Heiligen keinen Dienst, der stattfand? Laut der King James ging er an den heiligen Ort, das Heilige, was Hagion heißt. Allerheiligstes heißt Hagia, Hagion. Aber da steht nicht Hagia, Hagion, sondern da heißt es Hagion. Warum ändert die Übersetzung der NIV es dann zur Allerheiligsten um?
Kommt das von den Handschriften, die sie verwenden?
Aha, warum sollten sie die Handschriften nicht mögen, die uns der Textus Receptus gibt?
Denn dann müsste man hier das Heilige haben.
Okay. Hebräer 9, Vers 12 sagt, nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, das ist jetzt die New King James Übersetzung, die sich doch auch auf den überlieferten Text, den Text des Rezeptors, stützen sollte, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Allerheiligste hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Ich sehe hier den kleinen, haarigen, schmutzigen Finger Roms.
Ja, ich stimme dir zu. Denn wenn die New King James den Text einfach leichter lesbar machen wollte, warum dann eine Änderung?
Genau, warum sollte es dann geändert werden? Nun, Martin, ich bleibe bei der King James. Denn wir haben einen Hohepriester, der hineinging und einmal geopfert wurde. Das römisch-katholische System opfert ihn jedes Mal, wenn sie eine Messe halten und sie haben eine irdische Priesterschaft. Was soll eine irdische Priesterschaft, wenn das irdische Priestertum abgeschaffen und in Christus erfüllt wurde?
Stimmt.
Das ist lächerlich. Also, das ist ein antichristliches System.
Ja, mit diesen anderen Versionen meißelt man von dieser Säule etwas weg.
Okay, warum sollten Bibelübersetzer etwas gegen diese Säule haben? Martin, ich fange an, diese Säule zu lieben. Diese Säule wird sich nicht bewegen. Sie wird sich keinen Zentimeter bewegen.
Nein.
Nicht mal einen Millimeter. Sie wird sich kein Mikrometer bewegen.
Nein.
Sie steht.
Ja.
Also, wir haben einen Hohepriester. Er übt seinen Dienst im Tempel aus, der nicht von Händen errichtet wurde. Er begann seinen Dienst im Heiligen und wandelte dabei zwischen den Leuchtern und ist dabei unser Fürsprecher. Als es am Kreuz vollbracht war, war der Preis bezahlt, aber die Aufgabe war noch nicht erledigt, weil du noch nicht geboren warst.
Ja, wenn man das Heiligtum hernimmt, wurde der Preis schon von Anfang an bezahlt. Und dann musste der ganze Rest immer noch passieren.
Stimmt, also schmeiß doch das Heiligtum raus. Man muss dazu Daniel hinauswerfen. Wir lasen es ja gerade in Daniel. Man muss das Buch Offenbarung hinauswerfen.
Ja, sicher.
Und wird nicht wissen, wo man sich im Strom der Zeit befindet. Man wird keinen Schimmer haben, was gerade passiert. Oder vom Weitergehen vom Heiligen ins Allerheiligste. Man wird keine Ahnung vom Unterschied beider Dienste haben. Der eine im Heiligen, der andere im Allerheiligsten. Wovon der eine der antitypische große Versöhnungstag ist. Und man wird keine Bedeutung in der ersten Engelsbotschaft haben. Die Zeit seines Gerichts ist gekommen.
Amen. Man kann es gar nicht.
Was jetzt? Nun, Martin, diese Säule.
Sie steht.
Sie steht. Okay. Möchtest du sie verrücken?
Ich werde das nicht tun.
Dann würdest du den Adventismus verlassen.
Ja.
Und Teil von Babylon werden.
So ist es.
Denn wenn du nicht länger aufs Wort gegründet, weil du irgendwelche Luftschlösser bauen würdest, um eine universelle Lösung zu halten, ohne irgendwelchen Gehorsam gegen die Gebote.
Und du verwirfst den ganzen Plan, wenn du es wegnimmst.
Das ist so unlogisch. Also Adam und Eva werden hinausgeworfen, weil sie das Gesetz brechen.
Ihnen wird ein System verordnet, das sie ausführen sollten,
ja,
indem sie opfern, aber es ist nichts wert, weil du es einfach wegwirfst.
Aber jetzt kann jeder hineingelangen, ohne irgendetwas davon zu tun. Oh Gott, macht er einen Fehler. Warum hätte Jesus dann sterben müssen? Der ganze Erlösungsplan ist völlig daneben. Einfach weg. Also, ich denke, dass wir getrost mit Kolosser 2,17 sagen können, dass das Irdische doch nur ein Schatten der Dinge war, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat und uns vom Dienst Christi erzählt. Also diese ganze irdische Heiligtum ist ein Typus des Erlösungsplans.
Was sagte die Bibel? Ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber als Jesus in den Tempel ging, sagte er da nicht, hier ist einer, der größer ist als der Tempel.
Ja, ein größerer als der Tempel. Denn
er ist die Erfüllung.
Er ist die Erfüllung. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, auch nicht um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen. So wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Martin, was macht das mit der Messe des Katholizismus?
Tschüss.
Lebe wohl.
Ja, das ist gar keine Säule. Es ist eine falsche.
Also als Menschen wie Tyndale oder Frith oder irgendeiner von ihnen, die Eucharistie ablehnte. Was geschah mit ihnen?
Oh, Sie wurden ein bisschen gefoltert und dann...
Also einmal, die Messe ist ein andauerndes Opfer. Sie ist eine Gotteslästerung. Hebräer 9, Vers 26. Denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Das war's. Das entledigt sich auch des Katholizismus. Er ist weg.
Vollständig. Jedes System, das es nochmals tun möchte.
Und was ist mit dem Protestantismus? Sitzt er nicht auf einer zerbrochenen Säule?
Ja.
Er sitzt auf einer zerbrochenen Säule.
Die sagen, dass das erfüllt wurde. Also diese Säule ist jetzt in Wirklichkeit beiseite geschoben.
Richtig. Können wir als Schlussfolgerung feststellen, dass die Säule des Heiligtums im Adventismus unverrückbar ist?
Ja.
Sie allein wird den Dienst Christi erklären und den Prophezeiungen von Daniel, Offenbarung und allem, was damit zu tun hat, einen Sinn geben.
Ja, definitiv.
Lass uns zur zweiten Säule gehen, zur Wiederkunft Christi. Das zweite Kommen Christi, um das Reich zu richten, stimmt's? Und um seine Krone zu nehmen.
Ja.
Gut, Martin. Und diese Wiederkunft wird sichtbar sein. Also, als die Adventbewegung anfing, hieß es, wir wollen diese Botschaft nicht hören.
Die Kirchen, ja.
Ja, die Kirchen.
Sie wollten es nicht hören, dass Jesus wiederkommt.
Nein. Warum sollte er kommen, um dieser Welt ein Ende zu machen und arme Sünder aus ihrem Elend holen? Nein, hinaus mit euch, wir wollen diese Lehre nicht. Die Leute sagten, aber es ist eine biblische Lehre. Wir müssen jetzt gar nicht zu Tausende von Versen gehen, denn das haben wir tatsächlich schon gemacht. Möchte man die Bibel in Kurzfassung, dann kann man einfach Johannes 14, die Verse 1 bis 4 lesen. Und das war's dann schon. Man hat die Säulen schon errichtet. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wie wir oft gesagt haben, die anderen übersetzten Zimmer. Die modernen geben einem noch etwas Platz, aber mehr nicht. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Er, Jesus, spricht hier. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Nun, wie steht diese Säule?
Fest.
Er wird wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Übrigens können wir hier die nächsten Säulen schon vorwegnehmen.
Ja.
Denn das ist auch die Lehre über den Tod. Wohin geht man, wenn man stirbt?
Genau, das war der Vers, der mich überzeugte, dass man nicht gleich ewiges Leben hat, außer Jesus weckt einen wieder auf.
Man geht also nicht gleich in den Himmel, wenn man stirbt.
Nein.
Nein, man kommt erst in den Himmel, wenn die Wiederauferstehung stattfindet.
Aber hier ist es auch so, dass diese Säule sehr fest steht, wenn es hier heißt, und werde euch zu mir nehmen und nicht zu euch kommen und euch befähigen, den Laden für mich zu führen.
Nein. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das ist die Lehre von der Wiederkunft.
Danke.
Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun liegt man noch im Staub, stimmt's? Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man muss ihn im Glauben ihn annehmen. Und dann ist man Teil dieser Verheißung. Apostelgeschichte 1, Vers 11, hier sprechen Engel. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Es ist also etwas Körperliches.
Für den Fall, dass man nicht verstanden hat, was Johannes bzw. Jesus hier in Johannes 14, Vers 4 sagte, wohin ich aber gehe, wisst ihr, wird das einfach in Apostelgeschichte deutlich gemacht.
Er sendet einen Engel, um es ihnen zu sagen. Entschuldigung? Denn sie fragen, warum errichtest du nicht gleich das Reich auf?
Wieder.
Wieder fragen sie ihn. Sie hatten es immer noch nicht verstanden. Sie mussten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warten. Erst da begriffen sie das. Und das Merkwürdige ist, dass es auch in der Welt niemand kapiert.
Nein.
Nein, sie wollen im Millennium herrschen. Ich nicht. Ich möchte, dass Christus herrscht.
I want Christ to rule.
Amen.
Okay, also das ist ein wenig problematisch, denn es steht ihrer irdischen Herrschaft im Weg. Und es wäre besser, die wegzumachen, die an die Wiederkunft glauben, als dass ihr ganzes System wegen dieser Menschen zerfällt, die nicht das glauben wollen, was sie glauben.
Ja, das klingt sehr nach den Israeliten, als Jesus das erste Mal hier war.
Das wiederholte sich, genau. Also Martin, diese Säule, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Martin, er kommt nicht. Die New Age-Bewegung unter Blavatsky, die natürlich unter dem Einfluss von Luzifer ist, sagte, dass das ein esoterisches Kommen sei. Es sei das Kommen eines neuen Zeitalters der Erleuchtung.
Ein goldenes Zeitalter, ja, für 1000 Jahre.
Die Bibel spricht von plötzlicher Vernichtung, Plagen. Und nach der 7. Plage das Kommen Christi. Also die beiden Geschichten passen einfach nicht zusammen. Welche davon kaufen die Kirchen ab?
Leider die falsche, nicht die biblische, sondern es ist ein goldenes Zeitalter.
Woher kommt das denn? Kommt es nicht aus dem katholischen Stall?
Ja.
Mit ihrem Futurismus und ihrem Unsinn, der nicht biblisch ist? Und wie sichtbar wird es sein? Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Okay, Martin, steht diese Säule?
Sehr fest.
Okay, was wird bei der Wiederkunft passieren? Gibt es da nicht eine Auferstehung?
Ja.
Glückselig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Das bedeutet, dass man nicht glückselig ist, sondern Anteil hat an der zweiten Auferstehung. Und dann sagt uns das Buch Offenbarung, dass sich zwischen diesen beiden 1000 Jahre befinden. Ein Millennium der Ruhe. Hört sich das nicht nach der kosmischen Woche an?
Definitiv.
Die viele sogar in unseren eigenen Reihen nicht annehmen wollen.
Es ist ein Sabbat.
Ein Sabbat der Ruhe.
1000 Jahre.
Ein Sabbat halten, okay. Es gibt also eine Auferstehung. Und wer da auferweckt wird, wird zusammen mit denen, die noch leben, verwandelt werden, in einem Augenblick. Und sie begegnen den Herrn im Himmel.
Ja.
Also die Lehre von der Wiederkunft wird in der Schrift sehr machtvoll dargestellt.
Auf jeden Fall. Und es ist sehr deutlich, wie sie stattfinden wird. Also die Posaune wird erscheinen, es wird ein Spektakel sein, jedes Auge wird es sehen. Es wird vom Osten bis zum Westen sein. Das ist keine kleine geheime Angelegenheit.
Hier gibt es keine heimliche Entrückung.
Nein.
Nein, sie ist alles außer heimlich.
Es ist sehr laut.
Sie ist sehr laut.
Sehr laut.
Okay. Es wird sogar eine Sonderauferstehung für diejenigen geben, die ihn durchbohrt haben. Und sie werden tatsächlich 3 Tode sterben.
Ja, es gibt einen dritten.
Gut, wir kommen noch dazu. Also Martin, die Wiederkunft. Steht diese Säule?
Sie ist sehr stark. Sie ist unverrückbar.
Sie ist unverrückbar, stimmt's?
Ja.
Okay, dann gehen wir doch weiter zum Sabbat. Lass uns ein bisschen Spannung reinbringen.
Auf jeden Fall.
Und zur Sabbatsäule kommen. Also wann wurde der Sabbat eingesetzt?
Oh, ich sehe, dass darum jetzt ein Riesenwirbel gemacht wird. Menschen, die zuvor der Denomination mit diesen 5 Säulen angehörten, schreien jetzt dagegen. Nein, er stamme nicht von der Schöpfung.
Oh, woher ist er dann?
Als ich das sah, schaute ich mir das nicht weiter an. Ich wollte nicht weiterschauen. Also weiß ich tatsächlich noch nicht, was Sie sagen, woher er stammen soll.
Schau Martin, vor dem Fall im Himmel zweifelte niemand daran, dass Gott der Schöpfer ist. Niemand bezweifelte den eigenen Ursprung. Und als Gott den Menschen schuf, sagt er uns, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde. Er wurde nicht nur für die Juden gemacht.
Nun,
er wurde für den Menschen gemacht und in Eden eingesetzt, als noch kein Jude zu sehen war.
Es war sogar noch vor der Flut, also noch lange vor den Juden.
Im Englischen taucht das Wort Jude tatsächlich nicht auf, es ist Judäa, was später geändert wurde.
Sogar wenn man Israeliten sagen möchte, genau dasselbe. Er war schon da. Warum sollte Abraham die Gebote halten, wenn sie erst am Berg Sinai eingesetzt wurden?
Exactly. And his laws and his
Genau, und seine Gesetze, alles und seine Zeugnisse. Also, der Sabbat, steht er oder steht er nicht? Rede du zu den Kindern Israels und sprich, halte nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Ist das also ein Zeichen der Erlösung?
Ja.
Aber es ist auch ein Zeichen der Schöpfung.
Unbedingt.
Denn im Gebot heißt es, denn in 6 Tagen schuf Gott der Herr.
Ja.
Darum hält man den Sabbat. Aber hier wird einem gesagt, dass er uns heiligen soll. Bedeutet das nicht, uns wieder in Einklang mit seinem Gesetz zu bringen?
Ja, das auch.
Und dann 5. Mose. Hält man nicht den Sabbat, weil man ein Sklave in Ägypten war und dann aus der Knechtschaft befreit wurde? Das ist also Erlösung, stimmt's?
Erlösung und Schöpfung, Neuschöpfung.
Okay, wir gehören also Gott, weil er uns schuf und weil er uns zu einem Preis erkaufte. Man ist erlöst, stimmt's?
Ja.
Und man soll das öffentlich wodurch anerkennen?
Indem man wöchentlich den Sabbat hält.
Richtig. Du musst ihn also halten, weil er dich erlöst und heiligt. Mit anderen Worten, ein neues Herz gibt, eine neue Schöpfung. Die alte Kreatur ist tot und der andere Grund liegt darin, dass er uns schuf, richtig?
Ja.
Was er natürlich änderte, als er auf diese Erde kam, stimmt's?
Das ist ein Problem, wenn man zur Offenbarung und der ersten Engelsbotschaft geht.
Dort wird es zum Problem, aber was ist mit Matthäus 5, Vers 17? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein ganzer Strichlein vom Gesetz vergehen. Außer dem Sabbat. Steht das hier so?
Nein.
Oh.
Ganz und gar nicht.
Weißt du, dass es einen Fluch über Leute gibt, die der Schrift etwas hinzufügen?
Oder etwas wegnehmen.
Also wiederhole ich das doch besser schnell richtig.
Ja, bitte richtig.
Bevor der Fluch auf mich fällt. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein ganzes Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist.
Also, wenn man zu Vers 17 geht, bedeutet erfüllt nicht abgetan
oder abgeschafft.
Weggenommen.
Nein, definitiv nicht. Außer man hat ein Problem mit der Grammatik.
Oder ein inneres Problem mit sich, dass man das Gesetz nicht halten möchte.
Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten bricht, gibt es da nicht einen anderen Vers, der besagt, dass man alle bricht, wenn man eines bricht? Und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt, werden im Reich der Himmel. Später wird das genauer erklärt, indem gesagt wird, dass dieser Geringste nicht dort sein wird. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Christus kam nie, um das Gesetz abzuschaffen oder abzuändern.
Nein, er kam, um es zu erheben.
Um es zu erfüllen, es auszuleben und uns ein Beispiel zu geben, wie das sein sollte. In 3. Mose heißt es, 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag, nicht am 1. Tag, ist ein Sabbattag der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in all euren Wohnorten.
It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings.
So it's the er ist also das Symbol seiner Heiligung. Keine Heiligung durch Werke.
Nein.
Und Rom sagt, dass man verdammt ist, wenn man sagt, dass Werke einen nicht retten. Hebräer 4, Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Das heißt, wir ruhen im vollendeten Werk Christi. Und war nicht da, als er die Welt erschuf.
Nein, aber man kann auch Anteil haben an der Neuschaffung und an der Ruhe.
Ja, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Es ist schon getan. Ich kann nichts dazu hinzufügen. Aber lass mich das spezifizieren. Ich kann nicht ein Strichlein dazu tun, um mir meinen Weg in den Himmel zu verdienen. Aber ich werde sicherlich nicht dorthin gelangen, indem ich kein Strichlein tue.
Wie nennt man das? Ein Dilemma? Eine Zwickmühle?
Eine Zwickmühle, ja. Also, ich werde nicht in den Himmel kommen, indem ich das Gesetz halte, aber ich werde auch nicht in den Himmel kommen, indem ich das Gesetz vernachlässige.
So ist es.
Gut, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Wir alle können nur durch die Gerechtigkeit Jesu und nicht durch unsere Werke erlöst werden. Heben wir also das Gesetz auf? Römer 3, der letzte Vers. Nein,
wir bestätigen es.
Das sei ferne, wir werden nicht frei davon. Nun, Martin, nur um den Sachverhalt ziemlich deutlich zu machen. Diese Sabbatfrage im Gegensatz zum Mahlzeichen des Tieres, was der Sonntag ist, denn das Tier selbst sagt, dass der Sonntag das Zeichen oder Mahlzeichen seiner kirchlichen Macht ist. Diesen Anspruch erhebt die katholische Kirche. Die Millennialisten sehen es in diesem Licht. Lass uns da einfach sicher gehen.
Ja, wir werden das auch in diesem Video mit Jason Wolfe sehen. Er ist ein christlicher Nationalist und er sitzt auch mit Douglas Wilson in einem Boot.
Richtig, mit dem wir bezüglich der Sabbatfrage ein Interview hatten.
Ja, zusammen mit Heritage and Hope. Sie hatten vor kurzem ein Interview mit Jason Wolfe, worin er sagte, dass er sehr mit dem Denken von Thomas von Aquin übereinstimme.
Ah, also da haben wir ein Denken, das von einem durch und durch katholischen sogenannten Heiligen angeregt wurde.
Ja, und hier sprechen sie darüber, Sabbatgesetze einzuführen. Natürlich Gesetze zum Mahlzeichen des Tieres, weil es nicht der Samstagssabbat sein wird, sondern natürlich der erste Tag der Woche.
Richtig.
Zu deinem Punkt, du hast den Punkt schon vorhin erwähnt. Wir hatten weiterhin Sabbatgesetze. Wir hatten weiterhin Gesetze zur Gotteslästerung. Wir hatten überall in Amerika Gesetze, die sehr deutlich die Tatsache begünstigen und zeigen, dass wir ein christliches Volk mit einer christlichen Religion sind. Also es ist wirklich historische Unwissenheit zu behaupten.
Und was die Leute nicht erkennen, Sabbatgesetze, Sonntagsgesetze oder Blue Laws wurden vom obersten Gerichtshof nie als verfassungswidrig erachtet. Tatsache ist, sie wurden aufrechterhalten. Es gibt also keinen Fall, den man in der Liste der veröffentlichten Urteilsbegründungen vom obersten Gerichtshof finden kann, die einem Bundesstaat oder Bezirk das Recht verweigern, einen Blue Law einzuführen. Tatsächlich gibt es noch heute Überbleibsel von Sonntagsgesetzen. Denn am Ende ist mir ganz klar, ich habe die Prinzipien entworfen, ich habe entworfen, was erlaubt ist. Doch am Ende sind wir Amerikaner und wir wollen die Wiederherstellung der amerikanischen Tradition sehen. Und abgesehen von den letzten paar Jahrzehnten, wie gesagt, jeder dachte, wir sind eine christliche Nation. Wir hatten Sabbatgesetze, wir hatten Gesetze gegen Gotteslästerung und wie gesagt, es wurde ausdrücklich anerkannt, dass wir ein christliches Volk sind.
Also Martin, steht der Sabbat?
Sehr, sehr fest.
Okay, lass uns einfach sicher gehen. Nur für die Juden. Werfen wir doch einen Blick in Jesaja 56. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, jetzt sprechen wir hier nicht von Juden,
jedermann,
der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meinen Sabbat halten und erwählen, was mir gefällt, und an meinem Bund festhalten, denen, das sind der Fremde und der Verschnittene, will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter.
In my walls a place and a name better than of sons and daughters I will give.
Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Sagt er vorher, dass der Fremde und der Verschnittene, der Eunuch, anders gesagt, diejenigen, die von dieser Welt und von den Lehren dieser Welt impotent gemacht wurden. Wenn sie den Sabbat halten, werden sie nur das tun, weil sie den Herrn des Sabbats annehmen.
Es erhöht den eigenen Respekt vor Gott und die Liebe zu ihm.
Ich konnte den Sabbat als Evolutionist nicht halten.
Nein.
Lächerlich.
Du hättest ihn alle 7 Millionen Jahre halten können.
Als Atheist konnte ich den Sabbat nicht halten.
Nein.
Warum denn? Es gibt keine Schöpfung, stimmt's? Sobald ich einmal anerkannte, dass es eine Schöpfung gegeben hat, konnte ich anfangen, den Sabbat zu halten. Aber das bedeutet nicht, dass ich gerettet bin, denn ich bin ein verlorener Mensch. Ich muss Buße tun und wieder in Einklang mit Gott und seinem Gesetz kommen. Wenn es nicht meinem Fürsprecher und sein Kleid der Gerechtigkeit gäbe, könnte ich nicht den Sabbat halten, denn er ist derjenige, der mich heiligt.
So ist es. Du hältst ihn, weil du geheiligt bist, nicht um geheiligt zu werden.
Ist es biblisch, dass der Fremdling und der Eunuch, der religiöse Impotent wurde, dass sie den Sabbat halten werden? Heißt es hier so?
Ja, nun, definitiv. Und wir müssen uns einfach an etwas erinnern. Ich denke, dass viele sich an dem Teil festhalten, dass Jesus alles für uns tat. Und wenn wir jetzt den Sabbat halten, würden wir in Wirklichkeit versuchen, etwas von dem wegzunehmen, was er für uns am Kreuz tat, dass er uns dort befreite. Aber er befreite uns nicht vom Sabbat. Der Sabbat und die 10 Gebote sind ein Ergebnis der herausströmenden Liebe, dessen, was er für uns tat.
Richtig. Also lass uns etwas zum Sabbat in der Geschichte fragen. Warum kamen sie in die babylonische Gefangenschaft?
Weil sie nicht den Sabbat hielten.
Was berichtet uns Hesekiel darüber? Weil sie meine Rechtsbestimmungen verworfen und nicht nach meinen Satzungen gelebt hatten. Auch meine Sabbate entheiligt hatten, weil ihr Herz nur ihren Götzen nachging. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen.
Warum lief das Volk den Götzen nach? Ist es nicht wahr, dass man mit dem Sabbathalten anerkennt, wer die Autorität im eigenen Leben ist?
Genau. Wenn man den Sonntag anerkennt, dann ist es Götzendienst. Sonntag ist Götzendienst. Es ist ein Brechen des 2. Gebots.
Jemand anders brachte das herein.
Okay, entehrt das Gott?
Ja.
Also hat man noch weitere Götter neben ihm, weil man nicht Gottes Sabbat ehrt, sondern den Sabbat des Papstes.
Ja.
Dann wird er zu deinem Gott. Mir ist es egal, wie viel Bleiche er nimmt, um sein Gewand weiß zu machen. Darunter sind schwarze Kleider. Man kann einige Bilder von Papst Franziskus, dem Jesuiten, mit seinen schwarzen Gewändern sehen, die durch sein weißes Gewand hindurchscheinen. Aber dahin wollen wir nicht abdriften. Doch das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn man zur Wiederherstellung geht, worüber man in den Büchern Esra und Nehemia lesen kann, war die erste Wiederherstellung des Tempels selbst. Also das ist der Erlösungsplan.
So ist es.
Und das letzte war die Mauer. Und der Sabbat. Der Sabbat war die letzte Richtigstellung. Also, das war der Typus. Das Gleiche gilt für die christliche Welt. Also, der Sabbat. Verlor die Welt den Sabbat aus den Augen? Nicht wirklich. Es gab immer irgendjemand, um sie daran zu erinnern.
Das Licht drang immer durch, auch wenn es etwas gedämpft war.
Also, die erste Generation Christen hielt den Sabbat, stimmt's? Wie es ihre Gewohnheiten war, sagt die Bibel. Und die Waldenser hielten sie den Sabbat? Wurden sie verfolgt?
Oh, schlimm.
Erbarmungslos. Stimmt's?
Schlimm.
Sie wurden mit dem Verlust ihrer Habe bestraft, der Senat von Toulouse. Und schließlich ein Todesbefehl.
Ja.
Und die keltische Kirche, hielt sie den Sabbat?
Ja.
Ja, die äthiopische Kirche, hielt sie den Sabbat?
Wenn ich mich nicht irre, hält sie immer noch den Sabbat.
Ein Teil davon schon. Und wer vernichtet diese kleine Arrangement? War das nicht die Jesuiten? Okay. Was ist mit den Reformatoren? Wurden sie mit dem Sabbat konfrontiert?
Oh ja. Du hattest das vorher schon oft erwähnt. Karlstadt. Glade. Oswald Glade.
Ja, Glade. Ja, sie alle gaben Warnungen zum Sabbat heraus und sagten, wisst ihr was? Wir müssen den Sabbat halten. Sie lehnten das ab. Doch das Thema verschwand nicht. Die 7-Tags-Baptisten kamen daher und sagten, also wir müssen den Sabbat halten. Und schließlich halten die 7-Tags-Adventisten den Sabbat.
Das zu wissen ist wichtig. Es waren also nicht die Adventisten, die sich diese Säule ausdachten.
Nein, das ist nicht ihre Säule. Diese Säule ist einfach biblisch.
Tatsächlich alle.
Auch sie dachten es sich nicht aus. Tatsächlich übersahen sie es am Anfang, weil auch alle anderen übersahen hatten. Nun gut. Also, das Heiligtum ist eine Säule, es kann nicht verrückt werden. Es ist biblisch. Die Wiederkunft ist eine Säule, die nicht verrückt werden kann. Sie ist biblisch. Der Sabbat ist eine Säule, er kann nicht verrückt werden. Er ist biblisch. Und ihm wird das Mahlzeichen des Tieres entgegentreten. Und das ist das wirkliche Streitthema. Denn das wahre Streitthema lautet, wer ist dein Erlöser und wer ist dein Schöpfer?
Wer ist die Autorität in deinem Leben?
Und das einzige Symbol, das wir für alle beiden haben, ist der Sabbat.
Ja, der Sabbat.
Nun Martin, welche der 3, die wir bisher besprochen haben, können wir umwerfen?
Keine, glücklicherweise keine einzige. Wir haben da viel Glück, denn wenn wir auf diesen Säulen stehen, dann werden wir wahrscheinlich okay sein.
Gut, ich kann also den Sabbat nicht umwerfen. Die Wiederkunft kann nicht umwerfen, noch kann ich das Heiligtum umwerfen. Werfen wir doch den Zustand der Toten um, wenn wir es können. Können wir das tun, Martin?
Nein.
Schauen wir doch.
Schauen wir mal.
Okay. 1. Mose Kapitel 2, Vers 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen solltest du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wer sagte das?
Gott sagte das.
1. Mose 3, Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Wer sagt das?
Luzifer.
Das sagte Luzifer.
Oder Satan.
Nun, beide sind so widersprüchlich.
Das genaue Gegenteil.
Manche sagen mir, dass man Theologe sein muss, um solche Verse miteinander zu versöhnen. Und es hat wirklich den Anschein, denn die Kirchen versöhnen sie augenscheinlich miteinander. Einer von beiden lügt hier.
Ja, definitiv.
Na gut. Du musst gewisslich sterben. Im Gegensatz zu keineswegs werdet ihr sterben. Es ist schon zum Verrücktwerden, dass die Welt das Zweite annimmt. Also ich werde jetzt nicht alle Verse zum Tod aufführen. Wir haben das sehr detailliert gemacht. Die früheren Folgen kann sich jeder anschauen, die alle Verse enthalten. Worin wir über den Zustand der Toten und all diese Dinge sprechen. Die Toten wissen nichts, sagt die Bibel. Ihre Gedanken gehen zugrunde, wenn sie sterben. In meinem Fleisch werde ich ihn sehen, sagt Hiob. Nach der Auferstehung. Die neuen Übersetzungen vergeistigen und nehmen es weg.
Aber alle von ihnen, sogar Paulus, sahen der Wiederkunft und der Auferstehung entgegen. Sogar als Lazarus starb, sagte Jesus, er wird okay sein. Und Martha sagte, ja, bei der Auferstehung, dann wird alles gut. Schon sie wussten vom Schlaf.
Okay, das ist also die falsche Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Und das ist eine Schlangenlehre, eine Lehre der Schlange, diese Unsterblichkeit der Seele. Martin, wenn du unsterblich sein und nicht sterben wirst und die Bibel deutlich sagt, dass der Tod ein Zustand des Schlafs ist und es ist ein Zustand des Nichtbewusstseins, wenn man Gott und seinen Weg ablehnt, dann wird man den zweiten Tod erleiden. Und man wird verzehrt und zu Rauch werden. Sie werden sein, als ob sie nie gewesen wären. Das heißt, man ist einfach verschwunden, weg. Ewige Nicht-Existenz. Man existiert nicht mehr. Gott log uns nie an. Er sagte, du wirst sterben an dem Tag, an dem du sündigst. Nun gut, Gott bezahlte den Preis, den Tod, den der Mensch sterben sollte, und er bittet uns einen Ausweg an, unter der Bedingung, dass man wieder in Einklang mit ihm kommt. Man muss Buße tun und getauft werden. Man muss von seinen bösen Sünden umkehren. Man muss sich zur Gerechtigkeit hinwenden, stimmt's?
Ja.
Dazu braucht man nur Hesekiel 33 lesen, da ist sehr deutlich.
Annehmen, was Jesus für dich tat.
Nun, wenn man glaubt, dass man tatsächlich unsterblich ist und nicht sterben kann, dann fängt man notgedrungen an, Notfallpläne zu schmieden. Was ist denn mit einem passiert, wenn man nicht in Einklang mit Gott ist? Daher kommt dann die Lehre von der Hölle. Also, wenn man ewig lebt, wie es die Schlange sagte, und man nicht im Einklang mit Gott ist, wohin kommt man dann? Man fährt in die Hölle.
Ja.
Okay. Da unten spielt man dann wahrscheinlich die Tribute von Panem, so denken die Leute heute wohl. Und andere sagten, nein, du wirst eine Missgabel in deinem Allerwertesten haben. Also, man erfindet etwas, man denkt sich die Lehre über die Hölle aus. Nun, die Bibel kennt den Begriff Hölle, aber das ist eine Übersetzung des Wortes Gehenna.
Ja.
Und manchmal wird das Wort Hades damit übersetzt, was Grab bedeutet.
Grab.
Okay, ist es jetzt das Grab oder der Ort, an dem man geht? Man muss einen Ort erfinden, denn man geht nirgendwo hin, wenn man tot ist, außer ins Grab, stimmt's?
Ja.
Oh Grab, wo ist dein Sieg? Weil man von den Toten auferstehen wird. Die ganze Lehre von der Auferstehung wird von dieser Dummheit zerstört, dass man der Schlange glaubt, stimmt's? Man muss also die Hölle erfinden.
Es wird sogar so weit gegangen, dass dieser Abschnitt in der Schrift genommen wird, in dem Jesus in die Hölle hinabsteigt, weil er die Schlüssel hat. Also sogar bei ihm wird es so gemacht, als ob er nicht wirklich gestorben wäre. Er starb und dann ging er in die Unterwelt. Er warf Satan hinaus, öffnete die Schlösser und holte Leute heraus.
Da erledigte er seinen Job ganz schlecht, denn Satan ist hier unten noch immer sehr beschäftigt, stimmt's? Schau, diese ganze Lehre ist Blödsinn.
Ja, aber es wird bewahrt. Das ist, was die Welt
glaubt. Es kommt vom Katholizismus und in Wirklichkeit kommt es aus dem Heidentum, stimmt's?
Ja.
Also muss man die Hölle erfinden und das macht Gott zu einem Monster. Was, wenn man die Versöhnung noch gleich mitleugnen möchte? Dann muss man das Fegefeuer erfinden, denn dann bezahlt man für seine eigenen Sünden, anstatt dass er dafür bezahlt. Und in der guten alten Zeit, noch vor Papst Benedikt, glaubten sie immer noch an den Limbus, die Vorhölle für die Babys, wohin die Babys gehen, weil sie nicht wirklich eine Gelegenheit hatten zu sündigen. Und was ist mit der Lehre der Vorherbestimmung, bei der Gott schon bevor man überhaupt geboren ist, darüber entscheidet, ob man zu dem heißen Ort oder an den kühlen Ort gehen wird? Weißt du, was ich meine?
Ja, man hat gar keine Wahl.
Man hat keine Wahl. Macht das Gott nicht zu einem willkürlichen Scharfrichter?
Ja, er hat dich nur geschaffen, damit er dich nachher wieder vernichten kann.
Richtig, was ist mit dem Spiritismus?
Oh, das ist besonders in diesen Tagen sehr wichtig.
Können wir also sagen, dass die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele zu weiteren Lehren führt, die den Charakter Gottes völlig niedermachen?
Ja.
Und aus ihm ein übles Monster machen? Schlimmer als Stalin oder Hitler? Der einen in alle Ewigkeit foltert für ein kurzes Leben hier unten auf der Erde und vorherbestimmt, ob man für alle Ewigkeit in die Hölle geht, ohne einem dabei eine Wahl zu lassen? Einfach aus einer wie auch immer gealterten Laune heraus. Das alles sind Lügen über Gottes Charakter und über den Erlösungsplan.
Definitiv. Besonders am Ende. Das sind die drei, Wiederkunft, Sabbat und Zustand der Toten. Darauf wird Satan sich konzentrieren, um in die Irre zu führen.
Nun, wenn er jemanden wirklich in die Irre führen möchte, wie bei Ignatius von Loyola, diesen schlimmen Menschen, den sie einen Heiligen nennen, der mit Dämonen sprach und vorgab, dass er mit Gott spräche, bringt er den Spiritismus in die Welt.
Ja, dann wird das Gefühl vorherrschend.
Wem glaubt man dann? Sprich mir dann nicht mit Dämonen, denn die Toten wissen nichts. Sie werden nicht mehr zurückkehren, sagt die Bibel sehr deutlich. Sie werden nicht ihr Haus zurückkehren. Am Tag, an dem sie sterben, werden auch ihre Gedanken zunichte und so liegen sie in diesem Zustand ohne Bewusstsein bis zur Auferstehung. Gut, also wird gerade der Spiritismus den Weg dazu eröffnet, den Katholizismus anzunehmen.
Ja, gewiss.
Das wird der Klebstoff sein, der den Protestantismus und Katholizismus zusammenklebt. Denn wenn Sie den Spiritismus erleben, Manifestation, die keine Grundlage im Wort Gottes haben, werden Ihr Gefühl und Ihre Emotionen übernehmen und ein So spricht der Herr zunichte machen.
Wie viele Leute kamen schon zu dir und sagten, du wirst mich nicht überzeugen können, denn ich sah das. Ich sprach mit demjenigen, ich spürte es.
Also wenn die Toten nichts wissen, dann ist die Ahnenverehrung weg, stimmt's?
Oh ja.
Also wen verehren sie dann?
Dämonen.
Die Bibel ist sehr deutlich. Sie sagt, dass sie Dämonen verehren.
Ja.
Paulus sagt das rundheraus. Man verehrt dabei Dämonen. Und wenn man zu Heiligen betet, dann verehrt man Dämonen.
Ja. Sie sind tot.
Die Heiligen sind tot. Und wer auch immer für sie antwortet, ist ein Dämon.
Maria ist tot.
Maria ist tot. Wer also auch immer als Maria erscheint, ist ein Dämon, stimmt's?
Ja.
Wenn man Gott und nicht der Schlange glaubt, was ist mit einem Nachahmen der Wiederkunft?
Ja.
Wer wird die Wiederkunft nachahmen?
Luzifer.
Satan und Engel, richtig?
Ja.
Okay, wer ist also gegenwärtig hier unten auf der Erde? Menschen und Dämonen. Es gibt keine Geister der Toten.
Nein, da schwebt nichts herum.
Nichts. Sie wissen nichts.
Nicht deine Großmutter, niemand.
Nein. Wir werden nicht all diese Verse durchgehen, wir kennen sie, aber das ist ein sehr ernstes Thema. Also Martin, wohin führt dieses Thema Zustand der Toten schließlich? Durch die Manifestation der Hierarchie, wie es Alistair Bailey sagt. Das heißt, die sogenannte Führerschaft und wohin das führen wird und wie es nachgeahmt werden kann. Das wird alles Teil der Zustand der Toten.
Und der Spiritismus.
Wenn es, was die Wiederkunft betrifft, nicht so geschieht, wie die Bibel es sagt, dass es so ist, dass man den Herrn in der Luft begegnet, weil er nicht den Boden berühren wird, all diese Dinge, dann wird alles andere eine Fälschung und Spiritismus sein. Und es gründet sich auf die Lehre vom Zustand der Toten. Das hier ist das Denken des Katholizismus zu diesem Thema. Hören wir uns doch an, was diese Katholiken sagen.
In dieser Reihe möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Was sollten schlaue Leute, Durchschnittsamerikaner, über UFOs denken? Heute sind zwei große Denker der Gegenwart zu diesem Thema bei uns. Beide sagen, dass das viel mit Religion zu tun hat. Das ist bis auf Weiteres unsere letzte Folge. Da ist es nur recht, dass wir uns über letzte Dinge Gedanken machen. Wenn wir uns mit Fragen befassen, die über die Grenzen des menschlichen Verständnisses hinausgehen, ist es letzten Endes nur eine Frage der Zeit, dass wir auf Gott treffen.
Ich bin Katholik, ich interessiere mich für Religion, ich interessiere mich für religiöse Erfahrung. Ich denke, es gibt Wege, auf denen Elemente der UFO-Phänomene wie eine, Charakteristik, aber gleichzeitig extrem bizarre Formen spiritueller und übernatürlicher Erfahrungen dieser Art aussehen, die ziemlich gut in einen Bericht über die Mannigfaltigkeit religiöser Erfahrungen im Stil eines William James passen würden.
Sie sind Religionswissenschaftlerin und haben die Archive des Vatikans durchkämmt. Erzählen Sie uns von dieser Verbindung zwischen religiösem Glauben und UFO-Berichten. Sind religiöse Menschen Ihrer Erfahrung nach im Allgemeinen offener für diese Ideen? Und ich meine jetzt Menschen aus Mainstream-Religionen, nicht die Nation of Islam, die an UFOs glaubt und als Gruppierung vom Mainstream-Islam als heretisch abgelehnt wird.
Ja, also ich glaube, dass die breite Masse der Menschen in den USA, religiöse Menschen, ungefähr so bereit sind, wie säkuläre Menschen oder Atheisten oder Agnostiker an UFOs zu glauben. Obwohl sie metaphysisch schon eine Schublade im Denken haben, um nichtmenschliche Intelligenz zu verstehen. Denn natürlich wird in der ganzen Bibel nichtmenschliche Intelligenz erwähnt. Engel, gefallene Engel, aber ich glaubte so bis ins Jahr 2012 nie an UFOs. Das kam durch die Arbeit mit katholischer Tradition, besonders Ereignisse, die einen Kontakt mit Engeln betrafen. Da kam ich zu der Überlegung, Berichte aus der Neuzeit über UFOs als eine Fortsetzung und eine neue Form der Religiosität zu sehen.
Nun Martin, im Grunde sagt uns die Bibel, dass dieser Planet isoliert ist.
Ja.
Hier unten haben wir Dämonen und Menschen und wir haben Gottes Engel, die sich gewissermaßen Dingen zwischen Dämonen und der Menschheit annehmen. Sie sind unser Schutz und ohne sie hätten wir wahrscheinlich ernste Probleme und würden als Menschengeschlecht ausgelöscht.
Ja, bestimmt. Die Bibel sagt, dass die vier Engel die Winde zurückhalten und sie schließlich loslassen werden.
Richtig. Also wird der Zustand der Toten den Weg für Manifestation übernatürlicher Natur freimachen. Und wenn man den Zustand der Toten nicht akzeptiert, wird man von jedem Windhauch der Leere fortgerissen werden. Weil man das verleugnen müssen wird, was man mit eigenen Augen sieht.
Die eigenen Sinne werden geprüft und das wird das Problem sein. Man muss es am Wort prüfen.
Man hat nur eine Hoffnung, auf der man stehen kann, nämlich einem, es steht geschrieben. Nun Martin, diese Säule, Zustand der Toten, wenn man es versteht und annimmt, wird man gegen die vielen anstehenden Täuschungen gefeit sein.
Das wird der einzige Weg sein, wie man es kann.
Möchtest du sie also loswerden und umwerfen?
Das wäre auf eigenes Risiko.
Verstand Martin Luther den Zustand der Toten?
Ja.
Zum Teil.
Ja. Und auch er musste von all diesen anderen Lehren wegkommen.
Richtig. Er verstand nicht recht, wie man die Hölle und all das hineinpassen sollte und war anfangs darüber etwas verwirrt. Aber er verstand, dass die Bibel deutlich sagt, dass die Toten nichts wissen und dass sie schlafen. Was war mit Tyndale? Verstand er es? Was war mit Frith? Verstand er es? Was war mit der Christen-Connection, eine protestantische Bewegung, aus der James White stammte? Verstand sie die Lehre über den Zustand der Toten? Ja. Es gab sie also schon immer. Aber die Menschen wollen sie nicht, weil die die Worte der Schlange akzeptieren. Also ich werde an dieser Säule nicht rütteln. Sie ist biblisch. Die Toten wissen nichts. Gott sagte, ihr werdet gewisslich sterben. Nun, der Geist der Weissagung, wir machten erst eine Folge dazu.
Ja, als Teil der drei Orakel.
Ja, als Teil der drei Orakel. Ich dachte, es wäre passend, dass wir das nochmal erwähnen.
Nun, das müssen wir sehen, denn wenn es gerade diese Säule ist, die jeder rauswerfen möchte,
genau,
tut man das auf eigenes Risiko.
Also, Offenbarung 12, Vers 17 sagt uns, und der Drache wurde zornig über die Frau, das ist die Kirche, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, was also am Ende der Zeit noch übrig sein wird. Und die, die die Wahrheit haben.
Und an diesen Säulen festhalten.
Welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Also sie müssen die Gebote halten, einschließlich des Sabbats. Und sie müssen ein Verständnis über die Heiligtumsbotschaft haben, über den Mittlerdienst, die Toten und warum es beim Dienst Christi wirklich geht. Und alles fing wegen der Übertretung des Gesetzes an.
Wenn man das Zeugnis Jesu und den Glauben Jesu haben möchte, dann muss man an das Heiligtum glauben.
Richtig. In 1. Korinther 1, Vers 6 heißt es, wie denn das Zeugnis von Christus, was das gleiche wie das Zeugnis Jesu ist, in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist die zweite Säule, man wartet auf die Wiederkunft. Und die auf die Wiederkunft warten, haben keinen Mangel an irgendeiner Gabe, was bedeutet, dass sie die Gabe der Weissagung haben werden, stimmt's?
Ja, die sich manifestiert hat.
Die euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Hier bekräftigt Paulus also, dass der Geist der Weissagung am Ende der Zeit bei den übrigen existieren wird, die auf das Kommen Christi warten.
Okay.
Und Joel sagt uns ebenfalls, dass das der Fall sein wird. Wir besprachen das bei den Orakeln. Lass uns einfach durchgehen. Und nach diesen, also in Richtung Ende, wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Geschah das? Ja, wir hatten die Predigen, Kinder in Norwegen und in skandinavischen Ländern, die über die Wiederkunft sprachen. Wir hatten Foy und all die anderen, Hazen, Voss, die Vision hatten und Menschen verkündigten diese Lehre. Und auch über die Knechte und über die Mägde. Die Frauen werden nicht ausgeschlossen sein. Will ich in jeden Tag meinen Geist ausgießen und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Das ist ein Hinweis auf die letzten Ereignisse, die geschehen. Der Mond verdunkelt sich und so weiter.
Der Sternfall.
Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Das ist geschichtlich der finsterste Tag. All diese Dinge geschehen.
Sie passierten.
Aber der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir sprechen also über die letzte Bewegung. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft, diese Übrigen haben laut Offenbarung den Geist der Weissagung. Fertig.
Ja, man kann es nicht einfach umgehen oder hinter sich lassen.
Was wird diese letzte Bewegung tun? Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Wir sind jetzt in Jesaja 58, Abvers 11. Und deine Seele ist der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, hier spricht es von den Übrigen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Das heißt, Man muss die Säulen aufrichten.
Ja, man muss.
Sie wurden alle umgeworfen.
Man muss sie wieder an den richtigen Platz setzen.
Richtig. Man muss diese Säulen wieder aufstellen.
Das wurde gemacht.
Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert. Die Bresche ist der Mauer, die Bresche im Gesetz, der Sabbat. Das ist die Bresche im Gesetz. Und die Straßen wiederherstellen, damit man dort wohnen kann. Und worum geht es dabei? Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest. Ist es eine Grundvoraussetzung?
Unbedingt.
Dann wirst du an den Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, was das ewige Leben ist. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Okay, wird also der Sabbat in den letzten Tagen wiederhergestellt werden?
Definitiv.
Wird die Gabe der Weissagung in den letzten Tagen wiederhergestellt
werden?
Wird der Teil der übrigen sein?
Ja.
Welche Säule möchtest du umwerfen?
Man kann keine davon umwerfen, wenn man auf dem Pfad zur himmlischen Stadt gehen möchte.
Martin, du bist ein Unruhestifter.
Das liegt nicht an mir. So sagt das Wort.
Du bist ein Unruhestifter. Also, wenn wir auf Probleme stoßen werden, weil wir diese 5 Säulen aufrechthalten,
dann ist das in Ordnung.
Nun, Martin, eine letzte provokante Frage. Gibt es Denominationen in der Welt, die alle 5 anerkennt?
Ja. Ja, die gibt es. Und es gibt nicht viele. Ich denke, es gibt nur eine.
Es gibt nur eine. Nun gut. Und sogar in den Reihen dieser einen, gibt es da einige, die die eine oder andere Säule umwerfen möchten?
Sicher.
Oh, viele versuchten, in Heiligtum einen Tritt zu versetzen.
Sie treten auch gegen den Geist der Weissagung.
Sie treten auch gegen den Geist der Weissagung. Sie versuchten, dem Sabbat hier und da einen kleinen Kompromisstritt zu verpassen und so weiter. Martin, diese Säulen werden sich nicht bewegen.
Nein.
Weißt du was? Wenn man in der Bibel über den König liest, nachdem Athalia alle Königssöhne getötet hatte und nur ein kleiner übrig geblieben war, stand dieser an der Säule.
An allen 5.
Ich möchte an der Säule stehen. An allen 5.
Danke dir.
Lass uns beten.
Thank you.
Himmlischer Vater, 5 Säulen des Adventismus, wenn irgendjemand ein Stückchen dieser 5 Säulen verrücken und aus der Schrift beweisen könnte, dass dem so ist, könnten wir sicher diese Bewegung verlassen. Aber wenn diese 5 Säulen stehen, Herr, dann gib uns den Mut, bei ihnen zu stehen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.